Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute über ein Thema reden wollen, das in der öffentlichen Debatte erstaunlicherweise kaum vorkommt, obwohl es bald schon jeden von uns betreffen wird. Und das die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, die heute bei uns zu Gast ist, praktisch dazu gebracht hat, aufzugeben und nicht wieder zu kandidieren, weil sie sagt, das war mein Protest, um klarzumachen, so geht's nicht weiter. Dazu muss man wissen, sie hat drastische Sparauflagen bekommen. Ludwigshafen ist mit 1 Milliarde Euro überschuldet. Bald schon könnten es 2 sein. Sie aber sagt, wenn ich so sparen muss, wie man es jetzt von mir verlangt, dann habe ich irgendwann Blut an meinen Händen kleben. Das klingt drastisch. Und wir fragen Jutta Steindruck, was das für das Leben in einer ohnehin kämpfenden, gebeutelten Stadt heißt. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, die gewaltige Schuldenfalle, in der Deutschlands Kommunen plötzlich festsitzen, auch sein Thema. Präsident des Deutschen Landkreistages, der kürzlich Alarm geschlagen hat, im Vergleich zu 2023, sagt er, hat sich das kommunale Defizit vervierfacht auf mehr als 24 Milliarden Euro. Die Hütte brennt lichterloh, sagt er, und es sind vor allem die sozialen Haushalte, die uns, ich zitiere wörtlich, die letzten Haare vom Kopf fressen, Bürgergeld, Migration. Und er sagt, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann werden wir erleben, wie immer mehr Menschen radikale Parteien wählen. Die Frage ist, wie könnte die Lösung aussehen? Achim Brüttel, herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja. Und wir wollen den Bürgermeister von Heide in Schleswig-Holstein fragen, ob ihm die folgende Liste möglicherweise bekannt vorkommt. Dresden muss demnächst 18 Millionen Euro nur bei Bus und Bahn sparen. Köln streicht 2 Millionen für die Sportplätze. Ludwigsburg streicht 1 Million für die Schlosskonzerte. Und Kiel bittet alle Empfänger von städtischen Geldern ganz pauschal doch einfach irgendwie zu sparen. Man könnte diese Liste endlos fortsetzen. Er selbst hatte jahrelang Schulden irgendwo zwischen 20, 25 Millionen in Heide. Aber plötzlich steigen sie auf 130 Millionen, fast über Nacht. Und da haben wir über Northvolt noch gar nicht geredet. Was passiert da gerade? Fragen an Oliver Schmidt-Gutzert. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, ein Absturz so steil, so schnell, dass auch er ihn offenbar nicht so richtig hat kommen sehen, der Bürgermeister von Tübingen. Allein sein Busverkehr, über den er vor einiger Zeit noch sagte, er sei der beste Deutschlands, wird im nächsten Jahr effektiv 24% mehr kosten als noch vor 2 Jahren. Und zwar ausschließlich wegen steigender Personalkosten. Und wenn man mal verstehen will, wie schwierig es geworden ist, in Deutschland noch irgendwas auf die Beine zu stellen, dann lohnt es sich an einem verregneten Wochenende mal in Ruhe in dem Buch zu lesen, das er gerade mit Lisa Federle veröffentlicht hat. Wir machen das jetzt, wo er beispielsweise die Geschichte der neuen Feuerwehrhalle in Luschtenau beschreibt, wo es am Ende in sehr aufwendigen Lärmschutzgutachten um die Frage ging, wie laut genau Feuerwehrleute die Türen ihrer Privatautos zuschlagen dürfen, mit denen sie nachts zur Feuerwehrhalle rasen, um die Anwohner nicht zu wecken. Das klingt so, als sei das schon die Pointe, ist es aber leider nicht. Herzlich willkommen, Boris Palmer. Freue mich sehr. Ja, Politik an der Basis, da wo es passiert. Freue mich sehr, dass diese Runde heute hier zustande gekommen ist. Herr Brüttel, vielleicht die erste Frage an Sie als Präsident Deutscher Landkreistage. Wenn das Ruder nicht herumgerissen wird, sagen Sie, dann fährt die kommunale Ebene in Deutschland flächendeckend vor die Wand. Ist das sozusagen die übliche Klage des Verbandssprechers oder ist es mehr?
Es ist eindeutig mehr. Also im Moment ist die Situation wirklich dramatisch. Ich bin jetzt knapp 20 Jahre Landrat, war vor 7 Jahren Bürgermeister. Ich habe sowas noch nie erlebt. Wir werden von der schieren Aufgabenfülle, der Aufgabenvielfalt regelrecht erdrückt. Wir kriegen immer neue, immer kostenintensivere Aufgaben übertragen, ohne die finanziellen Mittel dafür und ohne das Personal. Man muss auch mal sehen, dass immer feinziseliertere, immer mehr ausdifferenzierte Gesetze von Menschen letztlich bearbeitet und umgesetzt werden müssen, selbst wenn es morgen Goldstücke regnen würde, worauf meine Wetter-App zumindest nicht hindeutet. Selbst dann hätten wir keine einzige Mitarbeiterin, keinen einzigen Mitarbeiter mehr, um sowas überhaupt noch zu handeln. Also unser Ministerpräsident der baden-württembergische Winfried Kretschmann, den ich sehr schätze, hat in seiner bildhaften Sprache mal von einem wilden, wüsten Brombeergestrüpp gesprochen. Die Gesetzesvielfalt, die wir da haben, also die Früchte sind ganz hinten. Und bis ich an die Früchte rankomme, habe ich unglaublich viel Weg und Aufwand zurückzulegen. Da müssen wir deutlich einfacher, deutlich schneller, deutlich digitaler werden, um handlungsfähig zu bleiben.
Darf ich an Sie alle mal die Frage stellen? Wir reden ja heute sozusagen über Politik an dem Ort, wo es passiert, wirklich an der Basis, Frau Steinruck. Wenn jetzt gerade Koalitionsverhandlungen stattfinden, die verhandeln wichtige Dinge und dann redest du über 1 Billion und noch mehr neuer Schulden. Werden Sie vorher eigentlich mal angerufen von irgendjemandem, der Sie fragt, was bräuchtest du, wie könnten wir es besser machen, wo müssen wir ansetzen, um dieses Land wieder nach vorne zu bringen? Wer hat Sie angerufen in den letzten Wochen?
Aus Keiner. Berlin? Nächsten Freitag habe ich einen Termin mit Alexander Schweizer. Vielleicht bringt er mir irgendwas, was in Berlin ausgehandelt wurde. Das ist meine Hoffnung.
Hat Sie jemand angerufen?
Es würde ja schon helfen, wenn wir beteiligt würden bei Gesetzgebungsverfahren. Es gibt ja in der Geschäftsordnung der Bundesregierung festgelegte Beteiligungsrechte der kommunalen Spitzenverbände, die aber regelrecht mit Füßen getreten werden. Also wir haben teilweise Äußerungsfristen von 2 und 3 Werktagen gehabt für Gesetzespakete mit mehreren 100 Seiten. Da muss ich sagen, da wird die Beteiligung zur Farce.
Da können Sie dann sagen, pass auf, das ist weltfremd, was ihr da macht. Das ist weltfremd, das geht so nicht. Kein Geld da, kein Personal da. Haben Sie 2, 3 Tage.
Es geht um die Praxistauglichkeit, um die Vollzugstauglichkeit, auch um die digitale Konformität. Die Frage steht dafür ein ETV-Verfahren zur Verfügung. Da geht es überhaupt nicht um Fundamentalopposition gegen Politik, sondern es geht darum, dass wir es viel besser könnten in Deutschland, wenn man mal wieder auf die hören würde, die es nachher umsetzen müssen. Das sind halt wir. Die Lebenswirklichkeit, die ist vor Ort im Rathaus und im Landratsamt, nicht im Bundestag in Berlin.
Herr Palmer, wer hat Sie angerufen?
Ich rufe die an.
Ja, das kann man auch machen, um denen auf den Keks zu gehen. Aber nochmal, ich will das einmal verstehen.
Wir werden nicht gefragt. Institutionell, es gibt keine dritte Kammer. Es ist interessant, dass im Koalitionsvertrag drinsteht, dass man da jetzt ein neues Konsultationsverfahren einführen will. Hoffen wir mal, dass das irgendwie funktionieren wird.
Also das Problem ist sozusagen zumindest schon mal diagnostiziert.
Scheint so. Also guck mal, ob daraus was Konkretes folgt. Aber ich habe vor einem Jahr mal als ich zumindest gemerkt habe, das geht so steil runter wie noch nie. Bin jetzt auch 20 Jahre dabei. Wir fahren mit den Städten wirklich an die Wand. Habe ich versucht, Spitzenpolitiker aller Parteien anzurufen und zu sagen, das kommt auf uns zu. Und was mich damals verblüfft hat, war, dass alle gefragt haben, warum? Also keiner von denen, die Verantwortung fürs Land trägt, parteiübergreifend, hatte überhaupt auf dem Schirm, was da passiert. Ja, und ich will jetzt was dagegen tun, dass sofort alle abschalten, weil wenn es um Gemeindefinanzen geht, das ist ein absoluter Quotenkiller. Ich sage immer, was auf dem Spiel steht. Wenn die Leute vor Ort sagen, der Staat versagt, ich habe kein Schwimmbad mehr, mein Spielplatz ist kaputt, die Sportstätte wird geschlossen, die Brücke in mein Wohngebiet ist auch noch gesperrt und jetzt soll ich laufen. Wissen Sie, was die machen? Die wählen AfD in solchen Mengen, wie wir uns das alle noch gar nicht vorstellen können.
Heute kam die Umfrage 26%, so hoch wie noch nie.
Deswegen wird auch das Vertrauen in Demokratie wird vor Ort verstärkt oder vor Ort verspielt.
Wenn wir
die Handlungsfähigkeit nicht mehr haben, dann geht dieser Staat wirklich schweren Zeiten entgegen. Das muss die Politik erkennen.
Sie haben nicht, es ist auch ironisch, Sie haben doch heute den Leuten erklären müssen, dass eine Brücke bei Ihnen nur noch bis 6 Tonnen befahrbar ist.
Seit heute?
Heute.
Seit heute, also hat sich jetzt irgendwie passend eingestellt. Ostern konnten wir noch abwarten. Wir haben in den letzten Jahren Brücken saniert. Also es ist nicht so, dass nichts passiert ist. Aber jetzt ist eine Brücke aus dieser technischen Klasse, wie wir sie seit Dresden alle kennen, diese Spannbetonbrücke, bei der Untersuchung halt tatsächlich dann diagnostiziert worden, dass die solche Risse hat und damit die Einsturzgefahr konkret wird. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dann müssen wir halt da alles, was schwerer ist als 6 Tonnen, sperren.
Was heißt das dann konkret? Deswegen nochmal, wie verstehen wir es sozusagen? Politische Arbeit an der Basis wirklich heißt. Was müssen Sie den Leuten dann erklären?
Das heißt jetzt, alles, was größer ist als 6 Tonnen, muss durch die Tübinger Altstadt fahren, weil es die einzige Alternativstrecke.
Okay.
Super Lösung. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich für Millionen Aufwand eine Alternativzufahrt herstellen als Interim, weil die Brücke muss abgerissen werden. Sie war lustigerweise unter Denkmalschutz. Und deswegen haben wir seit Jahren versucht, rauszufinden, wie man die sanieren kann, weil Denkmal. Und jetzt sagen die Statiker halt nach jahrelangen Sanierungen, geht nicht mehr. Finanziell wäre es sogar noch ganz okay gewesen, weil am gleichen Tag, als der Statiker gesagt hat, die muss jetzt weg, die Brücke, kam der Förderbescheid, dass das Land 2 Millionen Euro für die Sanierung übernimmt. Den habe ich dann halt gleich wieder zurückschicken können. Jetzt brauchen wir dringend ein Brückenersatzbauprogramm in Deutschland.
Sie haben verstanden, das Thema mit Straßen, ne? Bei Ihnen sind es 2 Straßen, um die es da geht.
2 Brücken. Wir haben eine Verkehrsinfrastruktur, ein Hochstraßensystem in Ludwigshafen, das marode ist. Als ich ins Amt gekommen bin vor 7 Jahren, musste ich eine Brücke genauso von jetzt auf nachher sperren. mit der Folge, dass die ganze Wirtschaftsregion, die ganze Metropolregion Rhein-Neckar braucht diese Verkehrsader. Ist schon eine schwierige Situation für die Nachbargebietskörperschaften, für die Industrie, für die Pendler, auch für die Lebensqualität in der Stadt. Aber wir als Stadt, wir wuchten, obwohl wir dankenswerterweise 85% der Kosten erstattet kriegen, ein Drittel der Kosten selbst. Und das macht da uns natürlich
Geld,
auch Probleme.
Über wie viel Geld reden wir da?
Also 1 Milliarde, davon zahlen wir einen Dritten, etwa 300 Millionen.
Das und Sie ist, haben zwei von der Art?
Das ist die Gesamtverkehrsinfrastrukturmaßnahme.
Ludwigshafen, BASF.
BASF, aber so, die gesamte Metropolregion. So. Wir sind eine Wirtschaftsregion, der
da die tut sind ja darauf angewiesen, dass der Verkehr fließen kann, schlicht und ergreifend. Also wie lange dauert sowas dann?
Sehr lange. Mit dem neuen Planfeststellungsbeschleunigungsgesetz konnten wir die letzte marode Brücke innerhalb von 3 Jahren vom Abriss bis zum Beginn des Neubaus auf den Weg bringen, die davor eigentlich hätte, die früher hätte saniert werden müssen, hat das Planfeststellungsverfahren 13 Jahre gedauert.
Wahnsinn.
Und das tut weh. Ja.
13 Jahre.
Ja, ich bin dankbar, dass uns das gelungen ist. Es gab vom Bund ein neues Gesetz. Da hat man gerade noch die Situation Ludwigshafen einbauen können.
Ja, Herr Schmidt-Gutzart hat das Thema mit einer Schule.
Wir haben das Schulenthema.
Sie haben eine Schule, die aus den 50er Jahren stammt.
Aus den 70ern, noch
später.
Aus den
70ern.
Ja.
50 Jahre alt, sowas.
Genau, 50 Jahre alt. Wir feiern dieses Jahr gerade, demnächst sind die Jubiläumsfeiern zum 50-Jährigen. Und nebenan wird gerade der Neubau errichtet.
So, und was ist das Thema mit dieser Schule?
Die Schule ist einfach hinüber. Das war das damals, da ist sie. Das war das Kasseler Modell. Das war wohl schnell und günstig bauweise. Es war dann so, als ich ins Amt kam, hatten wir ein Problem mit der Elektrik, weil natürlich mittlerweile die digitalen Endgeräte, die man benutzt, überhaupt die digitalen Geräte, die man benutzt, gar nicht mehr von den Stromkreisen getragen werden konnte. Wir haben dann erstmal komplett renoviert, das war auch richtig so, aber letztendlich war die ganze Schule komplett sanierungsbedürftig. Und wir bauen jetzt geschätzt für 101 Millionen eine Kleinstadt wie Heide, 22.000 Einwohner, ein neues Schulzentrum. Und da wollte ich auch noch mal korrigieren, also nicht Sie, sondern mittlerweile haben wir uns korrigiert. Unsere Verschuldung wird von 2018 bis 2028 von 20 auf 144 Millionen ansteigen.
Das also noch mehr als die 130.
Ja, ja.
Diese steile Kurve nach unten, ich habe Sie vorhin gerade zitiert, Herr Palmer, da sieht man das, ne? Das ist eine ganz beeindruckende Grafik, die mal zeigt, was das Thema wirklich ist. Und deswegen haben wir das auch zum Thema gemacht heute in der Sendung. Und nochmal, ich bin deswegen froh, dass Sie sich, Frau Steinruck sagte gerade, als die Anfrage kam für die Sendung, haben Sie ganz direkt und spontan zugesagt, ohne drüber nachzudenken, weil Sie gerade so den Kaffee auf hatten. Warum hatten Sie so den Kaffee auf?
Wir hatten zum zweiten Mal eine Globalbeanstandung unseres eingebrachten Haushaltes. Einfach, ihr müsst sparen. Jetzt spart die Stadt Ludwigshafen seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren haben wir Sparrunden beim Haushalt. Und wir haben das Ende der Fahnenstange erreicht. Es ist einfach so, man hat uns Jahre erzählt, wir würden über unsere Verhältnisse leben. Mhm. Klar ist aber auch, wir haben wegbrechende Steuereinnahmen. Die kann ich nicht auffangen, indem ich die Preise fürs Schwimmbad erhöhe oder indem ich irgendwie die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek reduziere. Und wir haben das Ende der Fahnenstange einfach erreicht, weil wir seit 30 Jahren sparen und inzwischen sind wir nicht mehr alleine, wie man sieht. Jetzt müsste endlich der Letzte verstanden haben, dass wir ein strukturelles Problem haben, wo es Änderungen geben muss.
Ja, Sie dürfen alle sofort, ich merke da brodelt es in Ihnen. Und auch mal einmal kurz Boris Palmer gefragt, weil er das gesagt hat, diesen Satz mit der steilen, abfallenden Kurve. Da sieht man das auch.
Da sieht man das.
Genau. Woher kommt das plötzlich? Was ist der Grund für diese roten Balken da?
Kann man seit etwa 1,5 Jahren erkennen, die Entwicklung. Also kurz zusammengefasst, wir hatten weit überhöhte Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und wir haben sehr hohe Personalkosten.
15%.
Ja, so in Summe, ja. Also Verdi hat gut verhandelt, weil wir alle Personalmangel hatten und dann konnte man das durchdrücken. Das heißt, die Personalkosten gehen so. Die Steuereinnahmen blieben wegen der Wirtschaftsflaute bis vor kurzem flach, also kein Zuwachs. Jetzt gehen sie sogar runter. auf breiter Front, aber bis vor kurzem flach.
Gehen runter.
Sie gehen jetzt runter. Jetzt
also das heißt, die
das Loch wird größer. Nächstes Jahr wird das Defizit schlimmer als hier abgebildet.
Ehrlich?
Also nächstes Jahr ist der Balken 25 noch wird schlimmer. Gehe ich jede Wette drauf ein.
Also im Moment haben wir noch kein Einnahmenproblem. Wir haben eindeutig ein Ausgabenproblem.
Aber
wenn die Trump'sche Zollpolitik so weitergeht, wird das natürlich auf unsere Unternehmen auch nicht ohne Auswirkung bleiben. Das wird die Ertragslage schmälern, damit auch Gewerbesteuereinnahmen ausfallen lassen. Wenn wir auch noch ein Einnahmeproblem dazu bekommen, dann wird der Absturz noch krasser.
So wird es sein. Also steigen die Personalkosten, bisher flache Einnahmen, wahrscheinlich bald sinkende Einnahmen, bei uns schon angekommen in der Stadt Tübingen. Und dann obendrauf der Landrat. Ne? Für kreisangehörige Städte ist der Landrat der Sozialminister.
Herr Brüttel ist eigentlich Sozialminister.
Ja, der verteilt für alle kreisangehörigen Gemeinden.
Das sind der Sozialstaat vor Ort, aber der Kreistag legt bitte die Kreisumlage fest, nicht der Landrat.
Lassen Sie sich nicht provozieren, so billig hier.
Es gibt die sogenannte Kreisumlage. Das heißt, die Stadt Tübingen drückt an den Landkreis Tübingen das ab, was der Landkreis verlangt. Der darf sich einfach in unserer Stadtkasse bedienen. Und das ist seit 2 Jahren so nach oben weg. Also nach oben.
Weil es woanders fehlt.
Warum? Die Kosten steigen für Flüchtlingsunterbringung, halt Zahlen sehr hoch, Bürgergeld. Dann das neue Bundesteilhabegesetz, ein Riesenbürokratiemonster.
Was konkret bedeutet?
Das bedeutet Eingliederung von Behinderten. Da gibt es jetzt einzelvertragliche Ansprüche für jeden Behinderten. Also jetzt dürfen auch Behinderte an Bürokratie teilhaben. Vorher hat man das direkt geregelt, das muss man alles mit Verträgen machen. Jugendhilfekosten, nur dass man die Punkte mal hat. Ja. Jugendhilfekosten und da, wo es Krankenhäuser gibt, zum Glück nicht in Tübingen, wir haben eine Uniklinik, aber alle Landkreise mit Krankenhäusern müssen jetzt ihre Krankenhäuser bezuschussen. Und diese Summe der Sozialkosten führt dazu, dass ich aus dem Haushalt, der eh weniger Geld hat, jetzt so viel abdrücken muss an den Landkreis, dass alle unter Wasser sind. Selbst im reichen Baden-Württemberg haben 90% aller Kommunen nicht mehr genügend Geld, um die laufenden Ausgaben zu bezahlen. Da sind wir jetzt schon angekommen.
Sie dürfen sofort, Herr Schmidt-Gutz, das würde gerne einmal den Punkt noch mal. Sie sagen auch, Sie haben so süffisant gerade gesagt, auch Menschen mit Behinderung haben jetzt sozusagen das Recht auf Bürokratie.
Ja,
so sinngemäß.
So sehe ich das.
Aber ich weiß, aber können Sie einmal ausbuchstabieren, was das heißt? Weil das kann sich ein Laie alles gar nicht so richtig vorstellen. Was bedeutet das konkret für Sie, das Teilhabegesetz in Ihrer Arbeit?
Also macht das Landratsamt, insoweit bin ich da
indirekt beteiligt. Weil Sie sagten, das kostet so viel, das ist ein riesiger Aufwand.
Wir haben in Baden-Württemberg da Kostensteigerungen im Bereich 30-40% gesehen in wenigen Jahren. Und wesentlich wird es dadurch verursacht, dass wir früher die Leistungen zuweisen konnten. Man hat einfach gesagt, das ist der Bedarf und der wird jetzt gedeckt. Und jetzt gibt es individuelle Rechtsansprüche auf Leistungen. Und die werden einzelvertraglich ausgehandelt. Und da entsteht ein Riesenaufwand allein für die vertragliche Gestaltung dieser Leistungen.
Können Sie das mal beispielhaft machen?
Ja, Sie sind untergebracht in einer Behinderteneinrichtung, in einer Wohngruppe. Und jetzt wird eben darüber verhandelt, was kriegen Sie da, wie viele Stunden, welche Unterkunftsform. Das wird alles einzelvertraglich geregelt. Und wenn auf der anderen Seite ein Mensch mit geistiger Behinderung sitzt, der das nicht selber machen kann, kriegt der einen Rechtsbeistand, der für die andere Seite das Ganze ausverhandelt. Es ist wirklich ein bürokratisches Monster. Unser Landrat schimpft jeden Tag drüber. Und in Baden-Württemberg jedenfalls sind die Kosten allein dadurch dramatisch angestiegen.
Das ist Sie wissen es
anscheinend besser,
ist auch gut so. Gut gemeint, aber in der Ausformulierung dann...
Für alle nur teurer, keine Verbesserung.
Ich will vielleicht an einem fiktiven Fallbeispiel mal versuchen, deutlich zu machen. 1000 Menschen mit einer Behinderung haben wir früher in 5 Hilfebedarfsgruppen eingeteilt. In der alten Rechtslage, je nachdem, von Hilfebedarfsgruppe 1, relativ geringer Hilfebedarf, bis Hilfebedarfsgruppe 5, relativ hoher. Jetzt müssen wir aus 1000 Fällen 1000 Hilfebedarfsgruppen machen. Wir machen das in einem sehr aufwendigen Gesamtplanverfahren, Teilhabeplanverfahren. Das heißt, bis das Geld bei den Menschen mit einer Behinderung ankommt, wo es ja hin soll. Die Leistung soll ja personenzentriert für die Menschen mit Behinderung gewährt werden. Mhm. Das ist unser Ziel. Bis wir aber dorthin erst kommen, der Weg dorthin, der ist mit unglaublich viel Personalaufwand verbunden, der wieder in Geld übersetzt wird, sowohl bei den Leistungserbringern wie auch bei den Leistungsträgern, bei uns. Die Kosten schießen uns da in die Höhe. Die steigen um 30%, 40%, 50% und mehr von einem Jahr aufs andere. Das ohne dass für die Menschen mit einer Behinderung signifikante Verbesserungen am Ende ankommen. Das ist das, was wehtut. Also wir wollen ja keinen Menschen mit einer Behinderung was wegnehmen, sondern wir wollen den Weg dorthin deutlich vereinfachen, deutlich leichter machen, dieses System deutlich effizienter gestalten. Okay. Das Geld darf nicht im System verbrannt werden.
Wenn wir diese Balken da hinten sehen, jetzt reden wir gerade von einer gigantischen Neuverschuldung. Haben Sie sich mal ausgerechnet, wie viel aus diesem Topf für Sie immer mal rausspringt? Wie viel ist für Sie drin?
Also wenn ich nur, das kann man ja so nicht machen, aber wenn ich die 100 Milliarden nehmen würde durch 82 Millionen Bundesbürger teil und mal 22.000 Einwohner von Heide rechne, dann komme ich auf 27 Millionen.
Okay, bei 140 Millionen.
Das ist ein Viertel meiner Schule. So.
Ich bleib mal bei dem roten Balken. Allein das, was 2024 dasteht, sind pro Landkreis 63 Millionen Euro rechnerisch neue Schulden.
Wie ist bei Ihnen? Was wäre für Ludwigshafen drin? Sie ist das mal ausgerechnet? Bei einer Million Milliarde Verbindlichkeiten, die Sie haben?
Wir haben vom Land Rheinland-Pfalz die Hälfte unserer Liquiditätskredite getilgt bekommen. Wir mussten einen Vertrag unterschreiben, der Stadtrat. Wir müssen sparen, sehr konsequent sparen. Das können wir gar nicht einhalten bei den steigenden Kosten. Bei uns in der Stadt ist das Problem, dass wir für die Aufgaben, die uns übertragen werden, im Sozialbereich, im Jugendbereich, draufzahlen. Wir sind zurzeit am Prüfen, ob wir eine Klage gegen den Bund und das Land machen wegen Verletzung des Konnexitätsprinzips. Sehr kompliziert. Man muss über Jahrzehnte Kosten und Einnahmen gegenrechnen. Aber bei uns ist es ganz deutlich. Wir haben ein ganz strukturelles Defizit, wo Einnahmen, Ausgaben überhaupt nicht mehr gegenrechnet werden. Allein in diesem Jahr zahlen wir 240 Millionen drauf. Wir haben den Haushalt wegen etwa 40 Millionen nicht genehmigt bekommen. Das Einsehen, dass wir ein strukturelles Problem haben, wäre schon ein großer Schritt, wenn man dann auch den Weg auf uns zugeht und sagt, ja, unser Land Rheinland-Pfalz hat eine Kriegskasse, man sagt 8 Milliarden Euro. Das könnte man dann auch mal in die Kommunen geben, um uns zu helfen. Weil ich überlege gerade mit meinen Kollegen, wo sparen wir jetzt in diesem Haushalt 40 Millionen Euro ein?
Wie viel würden Sie aus diesem gigantischen Schuldenpaket kriegen für Tübingen?
Ich habe ein bisschen anders gerechnet, weil da ja vorab noch Bund und Land ihre eigenen Ausgaben bezahlen. Ich glaube ja nicht, dass die 100 Milliarden alle in Heide und in Tübingen ankommen.
Das weiß ich, das war ganz vereinfacht.
Ja, ich habe anders gerechnet, sonst versteht man die Differenz nicht. Ich komme auf 4 Millionen für Tübingen. Die machen ja so ein bisschen staatliche Zechprellerei da oben in Berlin und Stuttgart. Ne? Also sie versprechen einen schönen Ganztagesrechtsanspruch für Kinderbetreuung in Schulen. Wir dürfen die Schulen alle bauen, dann legen sie ein Förderprogramm auf und dann stellt man fest, ja, das reicht für 10% der Baukosten. Den Rest können wir ja dann locker wieder finanzieren. Also wie viel geben die wirklich ab nach unten? Das ist die entscheidende Frage. Dazu gibt es keine Aussage bisher im Koalitionsvertrag. Es muss aber wirklich was ankommen, weil wenn wir nur 4 Millionen kriegen, davon kann ich noch nicht mal die eine kaputte Brücke sanieren, über die wir vorher gesprochen haben.
Mit einem Zukunftspakt von Bund, Ländern und Kommunen werden wir die finanzielle Handlungsfähigkeit stärken und eine umfassende Aufgaben- und Kostenkritik vornehmen. Das ist doch großartig.
Klingt
für Sie,
gut,
oder nicht?
Klingt
schon mal gut. Ist doch, läuft doch, oder nicht?
Zukunftspakt. Darauf setzen wir die ganz zentrale Hoffnung. Da würden wir aber auch einen künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz gern beim Wort nehmen und sagen, am ersten Tag seiner Kanzlerschaft erwarten wir, dass die Verhandlungen um diesen Zukunftspakt beginnen. Und wir hoffen, dass sie sehr schnell, sehr zügig zu einem auch für uns guten Abschluss kommen. Das Problem mit dem Verschuldungsprogramm, das Sie angesprochen haben, ist nämlich unser Schiff, unser kommunales Schiff, wird im Moment stark unter Wasser gedrückt, weil wir permanent überladen worden sind in der Vergangenheit. Jetzt kommt das Verschuldungspaket für Investitionen. Sagt, kauft euch doch einen neuen Motor, dann kommt er wieder voran. Das ist vom Grundansatz her richtig. Wenn ich aber keinen Treibstoff habe, um den Motor überhaupt betreiben zu können, hilft mir auch der neue Motor nichts. Wir brauchen die finanzielle Handlungsfähigkeit, wir brauchen den Treibstoff für die laufenden Ausgaben, für die Sozialhaushalte. Da ist doch unser großes Problem. Und da ist die einzige Hoffnung dieser angekündigte Zukunftspakt, auf den ich wirklich Hoffnung setze.
So, Zukunftspakt ist einfach erstmal ein schönes Wort. Aber wie viel Zukunft ist denn da drin, wenn Sie sagen, insbesondere die Sozialetats fressen uns, ich zitiere Sie wörtlich, die letzten Haare vom Kopf. Ja. Was ist der eine große Posten? Ist es tatsächlich Soziales? Ist es Bürgergeld? Ist es Migration? Was sind die Themen? Wenn wir das einmal mal kurz bei Ihnen durchgehen.
Da stehen drei Dinge drin. Da steht die finanzielle Handlungsfähigkeit stärken drin. Da steht aber auch die umfassende Aufgaben- und Kostenkritik. Wir müssen uns wirklich ehrlich machen. Wir müssen uns fragen, was ist wünschenswert, sinnvoll, wichtig? Und was ist unverzichtbar notwendig? Und wahrscheinlich wird nur noch unverzichtbar Notwendiges künftig auch finanzierbar sein. Man muss auch tatsächlich bereit sein, auch wenn es wehtut, da Einschnitte hinzunehmen, indem man zum Beispiel bei einem Bürgergeld, da sind Ansätze drin, zur entsprechenden Reduzierung kommt. Leider ist die Karenzzeit für das Wohnen, also die Erstattung von Fantasiemieten, im Koalitionsvertrag nicht angesprochen. Wir erstatten auch weiterhin jede tatsächlich anfallende Miethöhe, egal wie hoch sie ist, im ersten Jahr und noch 6 Monate weiter. Es gäbe viele weitere Ansatzpunkte, wo man wirklich Geld sparen könnte. Wir haben soziale Wohltaten, über die man sich durchaus unterhalten kann. Also muss ein Elterngeld tatsächlich erst ab 200.000 Euro Einkommen der Eltern wegfallen. Mhm. Das ist eigentlich einkommensunabhängig. Muss man beim angehörigen Entlastungsgesetz, beim Sozialhilferückgriff erst ab 100.000 Euro Einkommen einsteigen. Mhm. Es ist alles recht. Muss man eine Mütterrente weiter ausbauen, die eigentlich eine sozialfremde Leistung ist in der Rentenversicherung? Das sind Dinge, über die müssen wir, glaube ich, reden.
Der Sozialstaat, darüber müssen wir, glaube ich, heute Abend mal reden. Frau Steinruck, bei Ihnen ist noch mal angeguckt, der Haushaltsetat von Ludwigshafen, ungefähr 830 Millionen, ja, knappe Milliarde. Davon sind rund 60 Millionen nicht gedeckt, deswegen haben Sie gerade auch Ärger. Und wenn Sie die nicht einsparen, dann wird das nicht genehmigt, schlicht und ergreifend. Allein der Sozialetat, 102 Millionen Euro, kriegt nur das Sozialdezernat. Und davon ist die größte Leistung die Unterkunft, 27 Millionen Euro. Das ist der größte Einzelposten in Ihrem Etat. Was heißt das? Wo müssen wir daran? Wo ist der Fehler im System?
Wir sind in Ludwigshafen eine Stadt mit vielen sozialen Problemen. Wir haben viele Menschen in der Stadt, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen. 200.000 Euro träumen viele davon, fast alle. Also diese Soziallasten, die wir haben, die vielen Menschen, die eben nicht auf der goldenen Seite des Lebens leben, die leben verstärkt in unserer Stadt. Und deswegen haben wir da größere Lasten als andere Städte und auch Landkreise. Und das belastet uns ja schon seit vielen, vielen Jahren. Tatsächlich sage ich, wir brauchen Menschen, die gut verdienen, die Arbeit haben, damit sie ihre Mieten selbst bezahlen können, damit sie selbst für ihre Familie sorgen können. Da haben wir eine ganz, ganz hohe, eine große Schieflage. Wir haben als Stadt, eher als Industriestandort, die Menschen in der Stadt leben, die eher weniger wohnen. Die anderen gehen dann in den Speckgürtel und zahlen dann dort ihre Steuern, ihre Einkommensteuer. Da haben wir eine Schieflage auch. Wir erbringen die Infrastruktur für eine ganze Region, kriegen aber keinen Gegenwert dafür, weil wir eben nicht die Steuereinnahmen haben, wie sie der Kreis hat. Und da ist eine Schieflage bei uns in der Stadt.
Wo landet das Geld?
Überall. Wir haben ein großes Unternehmen, das von dem ganz Deutschland schon mal sehr gut gelebt hat.
BASF.
BASF ist heute aber in der Situation, dass sie die Transformation, die CO2-Neutralität, die energetische Transformation, die sein muss, wuchten muss. Aber das heißt natürlich auch, da wird viel, viel Geld investiert. Dann bleibt weniger bei uns in der Stadt. Da wird der Kuchen auch für unsere Stadt kleiner.
Die haben gerade 10 Milliarden in China investiert, weil es sich für sie in Deutschland offenbar nicht mehr rechnet. Schlicht und ergreifend. Die größte Investition, die BASF, glaube ich, jemals gemacht hat, 10 Milliarden, leider nicht in Deutschland, sondern in China. Das heißt, die ist weg.
Und noch nicht ganz weg. Also wir hoffen immer noch, sie bekennen sich zum Standort. Aber die 10 Milliarden sind weg.
Ammoniakproduktion ist wahrscheinlich weg.
Politik in Europa, auch in Deutschland. Da ist was schiefgelaufen, wenn Unternehmen wie die BASF einfach abwandern.
Weil Arbeit zu teuer ist.
Arbeit zu teuer, Rahmenbedingungen, Bürokratie, Fachkräfte,
Wettbewerbsfähigkeit ist das Thema.
Ja. Ja, das auch. Aber wir sind die, die die Transformation vor Ort bezahlen.
Nochmal, Herr Palmer, der Sozialstaat frisst uns sozusagen die Haare vom Kopf.
Jo. Genau. Unterschreibe ich auch.
Unterschreiben Sie? Ja. An welcher Stelle und wie? Wo geht das Geld hin? Das sind ja, auch wenn man sich mal den Etat von jemandem wie Hubertus Heil in der Vergangenheit anschaut, wie viel Geld das ist. Der größte Etat, den der Bundeshaushalt zu bieten hat. An welcher Stelle müssen wir uns verändern, wenn wir als Land weiter bestehen wollen?
Ich nehme jetzt mal größere Zahlen als die aus einer Kommune. Also wir können uns, obwohl der Koalitionsvertrag es leider nicht korrigieren will, einfach nicht mehr leisten, Prämien zu zahlen, damit 63-Jährige früher in Rente gehen und das voll aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Das sind 10
Frau
Milliarden.
Steinruck, SPD
10
nickt.
Milliarden. Das sind 10 Milliarden.
Die CDU nickt auch und die andere SPD nickt auch.
Wir
die
haben Fachkräftemangel.
SPD ist vorbei.
Sie sind raus aus der SPD, ich weiß. Aber Sie waren so lange da drin, dass ich immer sagen würde.
Wir haben immer längere Lebenszeit, Gott sei Dank. Wir haben die Boomer, die in Rente gehen. Und diese Koalition bringt es nicht fertig, diese Wohltat zu streichen. Das ist für mich
also Rente wirklich, mit 63.
Rente mit 63 ist für mich wirklich schwer, erträglich. Wir bräuchten die 10 Milliarden, das ist jedes Jahr ein BASF für Forschung und Entwicklung, um dieses Land wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist einfach eine Sozialleistung, die jetzt garniert wird um die Söder'sche Mütterrente. Nochmal Milliarden oben
Nochmal
drauf.
Nochmal 5 Milliarden.
Man kann natürlich sagen, wenn die Rentner gut ausgestattet sind, wählen die alle die richtigen Parteien. Für was trauen wir junge Leute im Land? Aber dann gehen die irgendwo hin, wo es arbeiten sich noch lohnt. Den Jungen muss man auch was sagen. Leute, es wird nicht mehr möglich sein, die höchsten Sozialleistungen weltweit mit den niedrigsten Arbeitszeiten und den längsten Urlaubansprüchen zu kombinieren. Das muss doch jedem einleuchten. Wir haben die geringste Jahresarbeitszeit aller Länder weltweit. Ja, war super, als die Industrie das noch hergegeben hat. Aber die Bedingungen haben sich geändert. Der Russland liefert kein günstiges Erdgas mehr. Die Amerikaner zahlen nicht mehr für die Verteidigung, besteuern unsere Exporte. Und China liefert lieber zu uns als umgekehrt. Da wird man verdammt nochmal vielleicht wieder ein bisschen die Ärmel hochkrempeln müssen. Ich lese davon im Koalitionsvertrag nichts. Aber nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Ja. Es sind immer so gute Absichten dahinter, wo jeder sagt, ja, natürlich. Man möchte nicht, dass Bürgergeld im Frühjahr sofort knallauffall die Wohnung wechseln müssen. Habe ich erstmal Verständnis für. Dann schafft man eine Regelung, ein Jahr lang wird die Miete nach oben unbegrenzt bezahlt.
Ich habe unbegrenzt.
Ja, Sie haben das vorhin auch schon gesagt. Und das heißt konkret, ich habe einen Bescheid gesehen, dass eine Bürgergeldfamilie 6.000 Euro im Monat bekommt. 6.000 Euro Bürgergeld im Monat. Da wird einem immer behauptet.
Nee, wofür?
Ja, die hat halt eine immens hohe Wohnung, 7 Köpfe in der Familie, das Satz pro Kind, pro Kopf und dann halt eine sauteure Wohnung, wo einer noch abzockt, der sie halt da drin hat. Und du kannst 6.000 Euro Bürgergeld bekommen. Das ist ein realer Bescheid. Das sagt einem nachher, ja, ihr habt ja gute Absichten. Aber vielleicht kann man sich mal wieder drauf reduzieren, dass der Staat gegen Notlagen hilft und nicht jedes Risiko auf der Welt absichert. Wenn ich so eine teure Wohnung habe, muss ich halt umziehen. Das muss man den Leuten wieder zumuten können.
Angemessene Mieten. Das ist der Grundsatz zunächst mal. In der Pandemie hat man das geändert, hat man diese Karenzzeit eingeführt und hat für die ersten 12 Monate die tatsächlichen Mietkosten, egal wie hoch sie sind, als erstattungsfähig anerkannt. Und diese Regelung hat man beibehalten, auch nach der Pandemie und will sie auch jetzt offensichtlich nach dem Koalitionsvertrag nicht angehen. Das führt ja auch dazu, dass die Mieten auch für die anderen steigen. Also wenn zu mir, wenn ich Vermieter wäre, zu mir kommt jemand, der bürgergeldberechtigt ist.
Egal ist, wie viel ich verlange dafür.
Dann schlage ich im Geist mal 2 oder 3 Euro auf die Miete drauf. Ich kriege sie erstattet in den ersten 12 Monaten vom Jobcenter. Und damit steigen auch für die anderen die Mieten. Es gibt ja auch eine Mietspirale und das steigert wiederum den sozialen Neid und führt auch dazu, dass wir einen Trend haben zu demokratiefeindlichen radikalen
Parteien. Ich habe gerade gesagt, heute 26%, heute Dienstag, die AfD, ne, bei 26%. Kann es sein, dass wir, auch darüber wird ja keine Debatte geführt, dass wir als Staat zu wenig verlangen? Ich bin über eine Zahl gestolpert, Sie nicken alle, der eine verhalten, der andere etwas deutlicher. Im Sinne von, ich glaube, Sie waren es, Herr Brüttel, Sie haben darauf hingewiesen, dass bei uns ungefähr 30% mittlerweile ukrainischer Bürgerkriegsflüchtlinge arbeiten. In den Niederlanden 70, in Polen noch mehr. Woran liegt das? Liegt das daran, dass wir die Leute nicht sozusagen zwingen? Oder liegt es daran, dass wir nicht in der Lage sind, sozusagen die Infrastruktur auch letzten Endes bereitzustellen, die es ja auch braucht? Wenn du eine Mutter bist von 2 Kindern, bist du darauf angewiesen, dass du einen Kita-Platz hast und dann schließt sich so langsam so ein tödlicher Kreislauf, der nicht funktioniert. Dann kannst du gar nicht arbeiten gehen, wenn du kleine Kinder zu Hause hast. Wo ist das Thema?
Also wenn eine alleinerziehende Mutter mit einem oder mehreren Kindern da ist, dann haben wir in der Tat das Thema. Aber wir haben inzwischen auch einen stattlichen Anteil ukrainischer geflüchteter Männer im erwerbsfähigen Alter, wo wir auch keine signifikant höheren Beschäftigungsquoten haben. Und vielleicht liegt es halt doch am System. Also Bürgergeld lädt halt vielleicht auch dazu ein, weil im Moment noch mit wenig Sanktionen versehen, dass man dieses Geld einkassiert und eben dann nicht den letzten Nachdruck für die Arbeit bringt. Die Totalverweigerer, die immer diskutiert werden, das sind verschwindend wenige. Die gibt's definitiv, es gibt Totalverweigerer im System.
Aber das ist nicht die große Zahl, die gerade...
Nicht das große Problem, das uns Sorgen macht, aber Probleme machen uns diejenigen, die einfach Termine sausen lassen. Es sind 30-40% aller Termine im Jobcenter platzen, weil die Menschen nicht kommen.
Warum?
weil es sanktionslos ist. Deswegen sagen wir, da müssen Sanktionen wieder her. Da müssen wir auch dafür sorgen, wenn die Menschen zu Hause sitzen, keiner Arbeit nachgehen, Bürgergeld beziehen, dann kann ich schon erwarten, dass sie einen Termin im Jobcenter auch wahrnehmen. Den kann man mal versäumen. Das kann versehentlich passieren. Aber ein zweites oder ein drittes Mal kann es eigentlich nicht passieren. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass der Koalitionsvertrag wieder deutliche Ansätze für mehr Sanktionen hat, dass wir mal wegkommen von diesem Stuhlkreisdenken und tatsächlich auch sagen, da muss der Staat notfalls auch mal beißen wieder.
Frau Standruck, wie nehmen Sie das wahr?
Als ehemalige Europaabgeordnete weiß ich, dass unser Sozialstaat hier in Deutschland weit über dem ist, was andere europäische Länder bieten. Für mich ist keine Frage. Würde ich irgendwo auf der Welt Hilfe brauchen, würde ich mir, wenn ich nach Europa reisen wollte, mit meinen Kindern nach Deutschland gehen. Wir haben die Errungenschaften der Vergangenheit, die uns heute tatsächlich einholen und unseren Sozialstaat fast nicht mehr zu finanzieren lassen. Und da müssen wir schon ran. Wir müssen sanktionieren, da müssen wir viel härter sein. Und wir müssen dann auch mehr verlangen. Ich erlebe bei uns in Ludwigshafen auch, obwohl ich begeisterte Europäerin bin und wirklich diesen Binnenmarkt nie aufgeben wollte, dass wir Menschen aus anderen europäischen Ländern haben, die nicht die Sprache sprechen, die nicht die kulturellen Besonderheiten unseres Landes kennen und auch beachten. Und das führt auch vor Ort zu ziemlich viel Unmut. Wir haben Kinder in mehreren Schulen. Eine Schule hat Schlagzeilen gemacht. Ja. Wenn Erstklässler die Versetzung in die zweite Klasse nicht schaffen, dann haben wir ein Problem. Und das haben wir vor Ort. Aber da brauchen wir auch, wir müssen fordern. Wir müssen sagen, dann, wenn ihr hier lebt, wenn ihr hier die Errungenschaften unseres Sozialstaates nutzt, die ihr in anderen Ländern nicht habt, dann müsst ihr euch auch hier mit der Sprache befassen und müsst das dann auch lernen.
Warum sind wir war so etwas so schlecht, Verstandung, frage ich mich. Ich habe, weil Sie es gerade angesprochen haben, mich schon, das war im April 23, ich habe das heute extra noch mal rausgezogen, da haben die Kollegen vom Spiegel das erste Mal darüber berichtet. Da gab es ein Interview mit Barbara Mächtle, Schulleiterin an einer Grundschule in Ludwigshafen. Die Schlagzeile war, 40 Kinder schaffen die erste Klasse wohl nicht von, in dem Fall 132 Kindern. Erste Klasse. Ich meine, in der ersten Klasse, da kommt jeder weiter. Das war so mein Verständnis. Und jetzt höre ich aber, und ehrlich gesagt entsetzt mich das noch ein bisschen mehr, daran hat sich nichts geändert. Das wird auch in diesem Jahr so sein.
Wir haben mehr als eine Schule. Das war eine mutige Schulleiterin, die wirklich mal deutlich gesagt hat, wo das Problem ist. Es ist in unserem
Ist das in diesem Land schon mutig, wenn man sich traut, so etwas einfach klar auszusprechen?
Als Beamter im Schuldienst schon, ja.
Sie nicken alle. Aber es kann doch nicht sein, dass wir ein Land sind, in dem wir uns trauen, einen Befund, etwas, was objektiv darstellbar ist, nicht mehr in der Lage sind, geradeaus auszusprechen. Das kann doch nicht sein.
Ja, wir müssen Kindern und Eltern helfen, tatsächlich anzukommen. Meine Sorge ist, das sind diese Kinder, wenn die Grundschule noch nicht mal bestehen. Mhm. Wo landen die später? Die landen dann auch in unseren Sozialsystemen.
Das haben Sie gesagt. Das heißt, sind künftige Sozialhilfeempfänger,
ja, genau.
Haben Sie gesagt.
Und das ist eine verfehlte Bildungspolitik, eine verfehlte auch Integrationspolitik. Da müssen wir anfangen. Wir haben in der Stadt Ludwigshafen, als wir noch Geld hatten, Mama-Kurse gehabt, dass Mütter in den Kindergärten Deutsch lernen, weil wenn die Mutter Deutsch kann, können sie dann auch in der Schule, auf dem weiteren Schulweg auch helfen. Wir müssen solche Dinge runterfahren, weil das eine freiwillige Leistung war. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in solchen Quartieren wie bei uns, ich sage, das ist nicht die einzige Schule, wir brauchen eine verpflichtende Ganztagsschule, dass Kinder das, was sie zu Hause nicht lernen, in der Schule vermittelt bekommen.
Aber Kita-Pflicht ab 3 dann, oder wann?
Ab 2. Aber wir haben in
Ludwigshafen eine Unterdeckung. Haben Sie denn die Kita-Plätze? Haben Sie das Personal? Haben Sie die Leute, die das dann umsetzen?
Wir haben weder genug Räume, noch haben wir genug Erzieherinnen. Da ist ja ein Preiskampf entstanden in Baden-Württemberg. Einfach mal über den Rhein rüber. Eine Straßenbahnhaltestelle sind die Gehälter dann doch etwas höher. Wir haben einen Konkurrenzkampf in Deutschland, auch um die ErzieherInnen. Da muss was passieren. Und
Entschuldigung, darf ich noch mal fragen? Also, weil das Interview damals von Frau Mächtle, das hat mich damals wirklich nachhaltig beschäftigt und auch beeindruckt. Die sagte, 98 Nochmal, 98% unserer Schülerinnen und Schüler haben Migrationshintergrund. Viele dieser Kinder sind auf der Flucht und so weiter, gerade erst da angekommen. In Ludwigshafen, sagte sie damals, fehlen 2000 Kita-Plätze, um das mal klarzumachen. Und dann habe ich hier Leute sitzen aus der Bundespolitik, die sagen mantraartig, tragen das mittlerweile fast wie so eine Monstranz vor sich her und sagen, na schau mal, die Flüchtlingszahlen gehen doch gerade runter, es läuft doch alles in die richtige Richtung. Wie oft kommen denn bei Ihnen die Busse mit Leuten, die Sie dann einfach unterzubringen haben? Und wie viel Vorwarnung haben Sie, wenn dann diese Ansagen wieder kommen?
Die kommen jeden Dienstag. Wir haben 1-2 Wochen Vorlauf, manchmal Schätzungen, die werden dann auch wieder nach unten.
1-2 Wochen.
Korrigiert. Aber bei uns in Ludwigshafen sind es weniger die Menschen, die Schutz in Deutschland suchen, denn Menschen, die als Arbeitsmigranten. Wir haben ja Wanderarbeiter in Europa, die dahin gehen, wo sie Arbeit bekommen, wo bestenfalls auch ihre Familien mitnehmen können. Das sind die Probleme bei uns. Das sind die Kinder, die bei der Frau Mächtle sind. Die kommen, weil die Eltern vor Ort sich niederlassen im Zuge der Niederlassungsfreiheit oder im Zuge der Arbeitnehmerüberlassung. Also da haben wir das Problem. Wir müssen da versuchen, ein System zu finden. Wanderarbeiter, früher hat man immer nach China geguckt und hat gesagt, oh Gott, die armen, ausgenutzten Wanderarbeiter. Aber tatsächlich haben wir sowas in Europa auch, weil wir halt auch so großes Lohngefälle in Europa haben.
Es ist doch bei den zurückgehenden Erstzugangszahlen, die es ja in der Tat gibt, im Grunde eine Milchmädchenrechnung. Wir haben in den letzten 10 Jahren 2,8 Millionen Asylerstanträge und 1,2 Millionen geflüchtete Ukrainer. Keiner von diesen Menschen hat sich in Luft aufgelöst. Wenn jetzt weniger neue dazukommen, heißt es, der Berg wächst langsamer. Aber der Berg ist noch da und er wächst vor allen Dingen auch weiter. Das sind sich aufaddierende Zahlen. Da wird uns suggeriert, ein Problem würde kleiner, weil jetzt weniger neue dazukommen. Das Problem wächst langsamer. Aber es ist da und wir müssen uns dem Problem widmen.
Wenn uns dafür jemand in den Kommunen die Kosten geben würde, weil wir sind ja jetzt immer noch Kommunalpolitik. Also ich habe ja wenig Einflussmöglichkeiten auf Bundes- und Landespolitik. Wenig. Ich versuche es ja, aber wenn ich das jetzt aus der kommunalen Ebene sehe, dann verlange ich wenigstens, dass jemand uns die Kosten dafür erstattet, für all das. Das kann man aber nicht, letztendlich.
Also, Geld ist ja offensichtlich nicht das einzige Thema.
Wenn wir mit unserer relativ wenigen, 260 Personen, glaube ich, haben wir dann aufgenommen, aber umgerechnet sind das 70 bis 100 Wohnungen, die müssen wir zur Verfügung stellen, die fehlen an anderer Stelle. Wir haben auch Schulen in unserem beschaulichen Heide mit über 50% Migrationsanteil. Das heißt, die Schulsozialräume, da sind wir wieder bei dem Thema, auch für die Schulsozialarbeiterinnen, Arbeiter, die müssen ja auch hergestellt werden. Wir brauchen mehr Schulräume, als wir vorher hatten. Wir müssen jetzt noch die offene Ganztagsschule ausbauen. Das sind Kosten, die uns am Ende keiner erstattet. Und dazu kommt ja noch, soll ja jetzt alles vereinfacht werden. Aber wenn wir mal schnell was bauen wollen, dann stoßen wir da an unglaubliche Grenzen. Vom Planverfahren bis zum Fertigbau brauchen wir dann mal 5 Jahre. Wir können nicht einfach mal einen Flügel an eine Schule ansetzen, weil das eine gute Idee wäre und weil wir sowieso das Geld nicht haben. Aber es ist alles unglaublich, auch mit Folgekosten verbunden.
Ich habe gelernt, in der Vorbereitung auf die Sendung, eine Kita in Deutschland zu bauen, ist eine sehr komplizierte Sache.
Also wir haben jetzt fünf Jahre gebraucht für eine 5-zügige Kita.
5 Jahre?
Von der Planung, von dem ersten, vom Reißbrett sozusagen, hatten das Grundstück noch nicht.
In der Zeit bauen die Chinesen 2 Flughäfen.
Naja, die bauen wahrscheinlich
eine Stadt. Die bauen ein riesiges Krankenhaus in Wuhan in einer Woche.
Ja.
Und wir brauchen 5 Jahre für.
Wir sind gerade in Ludwigshafen dabei. Wir versuchen, indem wir auf Fördermittel verzichten, etwas schneller bauen zu können.
Ich werfe Ihnen das alles nicht vor. Ne? Wir beschreiben hier nur eine Realität. Es gibt, Herr Schmidt-Gutzart, auch, weil sonst denken die Leute, es ist nur noch Apokalypse. Es gibt auch sozusagen kleine Erfolgsgeschichten, die immer wieder zeigen, wie wichtig Ihre Arbeit auch vor Ort ist und auch sozusagen die Kreativität. Sie hatten ein Thema mit dieser Jugendgang-Bande, die in Heide.
Waren mehrere,
so schlimm genug. Sie haben das Problem mittlerweile ganz gut in den Griff gekriegt, weil Sie was gemacht haben.
Also ich muss sagen, das waren mehrere. In mehreren nachfolgenden Jahren flammte immer so im Frühjahr auf. Und es ist dann nicht die Gang vom letzten Jahr, sondern da wachsen neue Jugendliche nach und die machen dann im nächsten Jahr Unsinn. Und In dem Fall muss ich sagen, es fing 22 an, also nach dem Ende der, von Corona eigentlich. Das war auch kein Haider-Phänomen, sondern ein bundesweites Phänomen, aber man hatte so den Fokus darauf gerichtet.
Ja, es gab die Bilder dazu, das hat eine enorme verstärkende Wirkung.
Es gab natürlich Bilder von Prügeleien und es gab auch ein Video von einem Mädchen, was über Stunden misshandelt wurde, von vier anderen jungen Mädchen, was auch viral ging. Das hat es natürlich verstärkt. Wir haben einen runden Tisch gegründet und das klingt dann immer so, wenn einem nichts einfällt. Aber so ist es nicht, weil wir haben alle Akteure an den Tisch geholt, die Polizei, wir haben mit Staatsanwaltschaft gesprochen, wir haben mit Richterinnen und Richtern gesprochen, Jugendsozialarbeiter, Schulsozialarbeiter, Schulleiter, also alle, die man sich nur vorstellen kann, die Sportvereine. Und alle haben mitgemacht. Auch nochmal, also dankenswerterweise, die Polizei hat aus dem ganzen Land Sonderpersonal abgezogen. Und auf unser eindringliches Bitten, mehr kann man ja nicht machen bei Staatsanwaltschaft und Gerichten, hat es dann im letzten Jahr zum ersten Mal schnellere Verfahren gegeben. Ich habe das immer angemahnt und darum gebeten. Schnellere Verfahren von der Begehung der Straftat bis zur Verurteilung. Das ging dann plötzlich mal innerhalb von 4-5 Monaten. Das war bei uns am Haider am Bahnhof so eine Sache, dass Jugendliche aus der ganzen Region
gekommen sind,
sich dort getroffen haben, verabredet haben, teils schwere Straftaten begangen haben, Raubüberfälle, Überfälle, Gewaltanwendung. Die Polizei war da sehr rigoros, Bahnpolizei einschließlich. Und innerhalb von wenigen Monaten, also zum ersten Mal wahrscheinlich bei uns in der Region, gab es U-Haft für unter 16-Jährige.
Und hat funktioniert?
Und das hat funktioniert mit den anderen flankierenden Maßnahmen. Also unsere Sozialarbeit war in der Stadt unterwegs, die Sportvereine waren unterwegs, haben die an den Rändern abgegriffen. Und das Signal war eindeutig von all diesen Maßnahmen. Wir haben einen kommunalen Ordnungsdienst jetzt seit einem Jahr eingeführt. Das ist bei Ihnen vielleicht normal, aber in so einer Stadt...
Hier nicken. Sie haben einen, das ist ganz normal, mittlerweile kommunale Ordnungsdienst.
Eine Stadt mit 22.000 Einwohnern, für uns war das erstmal ein Neuland.
Kann ich mal fragen, was der kostet?
Der kostet...
Meine Information ist ungefähr 300.000
im Jahr? 300.000 im Jahr, das muss man sich
im
dann...
Im Jahr, um wie viele Verhaltensauffällige in den Griff zu kriegen?
Das kann man ja so nicht
aber
sagen.
Aber ungefähr?
10, 15, 20.
Das heißt, 10, 15, 20... sind in der Lage, dann den Ruf einer ganzen Stadt zu ruinieren?
Ja, aber Sie müssen das mal so sehen. Wir haben, wenn der Jahrmarkt, die Jahrmarktsaison fängt in Haider an, in Schleswig-Holstein. Und wenn das nicht ruhig abläuft, dann kommen die aus
ich hab schon verstanden.
Anderen Landkreisen und machen da Unruhe. Das heißt, das sind nicht 15, 20, sondern das sind potenziell Hunderte, die irgendwo anders wohnen und zusammenkommen und irgendwas veranstalten. Aber ich möchte mich ausdrücklich bei der Polizei für den Einsatz bedanken, die vor Ort ist. Aber was natürlich nicht sein kann, das ist ein strukturelles Problem, wenn das jetzt auch noch auf die Städte und die Kommunen abgewälzt wird. Wir sorgen jetzt, also wir machen jetzt Ordnungsdienste für Aufgaben, die eigentlich traditionell bei uns Polizeidienst ist. Und das richtet sich ausdrücklich nicht an unsere Polizei vor Ort, die ist großartig. Es richtet sich an die sind personal und auch mit Sachmitteln völlig unterfordert.
Ja, so. Und jetzt kommt noch mal Ludwigshafen ins Spiel, Frau Steinruck. Ich zitiere noch mal Frau Mächtle, die sagt, und jetzt reden wir nicht von kriminellen Jugendlichen, wir reden einfach von Kindern, die es schwer haben, die die Sprache nicht sprechen, die irgendwie integriert werden müssen. Das ist ja das Thema. Diese Kinder sind ja nicht dümmer als unsere Kinder und nicht weniger talentiert, aber die brauchen eine Chance. Und dann sind sie möglicherweise irgendwann auch ein Juwel dieser Gesellschaft. Aber wenn sie diese Chance nicht kriegen, wenn wir nicht in der Lage sind, sie richtig zu beschulen, wenn wir nicht in der Lage sind, eine entsprechende Integrationsleistung abzuliefern, dann wird das nicht funktionieren und dann ziehen wir uns ein Problem heran. Ihre Schulleiterin sagt in diesem Interview auch, viele Kinder wissen noch nicht mal, was ein Mäppchen ist. Es kostet unglaublich viel Zeit, wenn Sie 17 Kinder dabei unterstützen müssen, dieses Mäppchen aus dem Ranzen zu holen. Es fehlt das Verständnis für Zahlen. etwa einen Würfel zu lesen, soziale Kompetenzen, Gruppenverhalten und so weiter und so weiter. Und dann sagt sie auf die Nachfrage, woran das liegt. Es gibt immer mehr Familien, die bildungsfern sind. Das ist ja das, was Sie auch beschrieben haben. Und dann stellt die Kollegin vom Spiegel die letzte Frage, welche Rolle spielt dabei der Lehrermangel? Und dann sagt sie, in 4 von 22 Klassen sitzen derzeit keine ausgebildeten Grundschullehrer, sondern Studenten übernehmen stattdessen den Unterricht. Wenn man das alles so liest, und das ist ja alles keine schlechte Absicht, und da sind ja lauter Menschen, Sie haben es ja gerade gesagt, die Polizei und viele, die sind engagiert. Die wollen, dass es funktioniert. Aber muss man doch an dem Punkt mal sagen, das ist eine so heillose Überforderung, dass man sagen muss, diese Art von auch Migrationspolitik ist komplett gescheitert an dem Punkt.
Ja, an dem Punkt ist Bildungspolitik gescheitert. Also oder Migrationspolitik, das sind ja nicht alles Flüchtlinge aus irgendwelchen Ländern. Mhm. Das an der Gräfenau-Schule ist es tatsächlich ein Brennpunkt. Da sind Arbeitsmigranten, die hauptsächlich da sind. Mhm. Aber da bräuchten wir mehr. Da brauchen wir mehr Betreuung in der Grundschule. Das ist auch das, was Frau Mächtle gefordert hat. Mhm. Wir als Stadt haben nicht genug Kindergärten vor Ort. Wir als Stadt Ludwigshafen, wir haben eine Unterdeckung von 2000 Kindergartenplätzen. Das liegt auch daran, dass wir gar keine Flächen mehr haben. Wir können das nur noch in der Innenentwicklung machen. Und dann wird es wahnsinnig kompliziert, Kindergärten zu bauen. Und was wir brauchen, sind in den Schulklassen, es gibt jetzt ein Projekt des Landes, Familiengrundschulzentren, das hilft ein bisschen. Aber an 3 Schulen, wir bräuchten das an fast jeder Grundschule inzwischen. Da muss mehr in die Bildung, auch in die frühkindliche Bildung investiert werden. Das kann eine Kommune und ist auch nicht unsere Aufgabe. Das können wir nicht leisten, aber da brauchen wir mehr Lehrkräfte. Da reicht nicht ein Lehrer, eine Lehrerin in der Klasse. Da müssen die Kinder tatsächlich an der Hand genommen werden und das fehlt. Ja. Und das ist eine verfehlte Bildungspolitik. Da hat man einfach nicht kommen sehen, was da auf einen zukommt. Was bei in Städten wie Ludwigshafen, da ballt sich das. In den Kreisen, da ist mal einer. Wer in Ludwigshafen ankommt, ohne die Sprache zu können, früher ist man in den Hof gegangen, die Jungs haben auf dem Fußballplatz Fußball gespielt oder man hat sich auf dem Spielplatz getroffen, haben die Kinder auf der Straße Deutsch gelernt. Die Chance hat man in manchen Stadtteilen in Ludwigshafen überhaupt nicht mehr. Und das ist die Folge.
Herr Palmer, Sie dürfen sofort, wie ist Ihr Befund? Teilen Sie das?
Also wir hatten bis zur Pandemie noch alle Kinder versorgt. Uns fehlen nur die Erzieherin, die Gebäude stehen, weil wir finanziell in einer viel besseren Lage gewesen sind bis vor 2 Jahren. Mhm. Wir haben als Stadt sogar Assistenzkräfte in den Gemeinschaftsschulen finanziert. Das heißt, wir gehen bewusst rein, finanzieren diese fehlenden Personalstellen, weil wir natürlich genau gesehen haben, dass da was schief geht. Aber auch uns, und das ist ja die schlimme Botschaft, Ludwigshafen ist seit Jahrzehnten sozusagen eine notleidende Kommune. Tübingen war das nicht. Baden-Württemberg war finanziell gut gestellt. Auch uns geht jetzt, ne, diese Kurve nochmal von vorher,
das Geld aus.
Und wir müssen jetzt auch in diese Leistungen einschneiden. Und da ist natürlich am Ende eine Zahl, wie viel muss ich denn betreuen? Also ja, es ist ein bildungspolitisches Thema. Aber wir haben weder mehr Geld noch mehr Personal, um zu lösen. Da ist die Frage, wie viele Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf kann ich aufnehmen, ohne dass für alle die Schule nicht mehr funktioniert. Und die Antwort sieht man in allen Grundschulteststudien. Die Leistungen gehen runter. Ja. Irgendwann sind es zu viele und für alle ist es dann nicht mehr der Unterricht, der notwendig ist. Das Land Baden-Württemberg reagiert jetzt, darüber bin ich dankbar, indem es tatsächlich Klassen einrichtet, in denen die Kinder, die noch nicht Deutsch können, so lang bleiben, bis sie es können. Jedenfalls so weit, dass sie mitschwimmen können im Unterricht. Das ist bis vor kurzem noch nicht denkbar gewesen, weil es dann wieder hieß, es ist ja Diskriminierung. Müssen ja die Ausländer in eigene Klassen. Ja, aber wenn ansonsten der Schulunterricht nicht mehr funktioniert, ist es halt eine pragmatische Antwort. Am Ende heißt es aber, der Berg, den Sie ansprechen, wir können nicht mehr beliebig draufsatteln. Es gibt ja diese schöne Kampagne, wir haben Platz. Da stellt man sich vor einen Reichstag, fühlt sich edel und mutig und sagt, wir haben Platz, es können mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Sicher gut für das eigene Gewissen. Aber wir haben keinen Platz in den Kitas, keinen Platz in den Schulen, keinen Platz in den Städten, Wohnungsmarkt. Ja. Wir haben keinen Platz in der Arztpraxis. Die Systeme sind bis an die Grenze ausgereizt, sind teilweise überlastet. Und da gehört halt zur Ehrlichkeit dazu zu sagen, wir haben diesen Platz jetzt nicht mehr. Es ist einfach die Grenze erreicht.
Und das Stichwort Ehrlichkeit nochmal aufgreifen, weil genau darum geht es letztlich. Man kann die Augen nicht vor Dingen verschließen, die man nicht sehen will. Mhm. Sondern man muss sie tatsächlich beim Namen nennen, muss nach Lösungen suchen. Das ist ja gerade ein schönes Beispiel von gewesen aus Heide. Kommunen beschreiben die Probleme nicht nur, Kommunen packen sie an und lösen sie auch. Deswegen würde ich mir auch viel mehr Vertrauen auf der kommunalen Ebene tatsächlich wünschen. Nicht immer nur Misstrauen uns gegenüber, sondern uns einfach mal machen lassen. Ich glaube, wir haben doch in den letzten Jahren wirklich bewiesen, dass wir große Herausforderungen auch stemmen können, dass wir sie bewältigen können. Und um das Beispiel der Kita und der Grundschulen nochmal aufzugreifen, jeder weiß, dass in ganz Deutschland in großer Zahl Erzieherinnen fehlen und dass Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen fehlen. Trotzdem beschließt die Politik einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab dem Schuljahr 2026. Ich weiß nicht, wer diesen Rechtsanspruch erfüllen soll. Also wenn schon
Sie sagen, bestehen, das wird nicht
wenn schon für die bestehenden drin, Systeme
Sie schütteln ganz energisch den Kopf,
wie sollen dann solche bedient werden?
Das wird nicht passieren.
Mit dem nicht genehmigten Haushalt bin ich noch nicht mal in der Lage, die Planung jetzt dafür zu machen, weil ich das Personal gar nicht einstellen kann.
Aber die Erwartung ist da, die gesetzliche Regelung ist da, die Eltern rechnen drauf, die Eltern brauchen das vielfach auch, die brauchen diese Ganztagsbetreuung, da geht es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber ich muss mir doch vorher Gedanken machen, bevor ich ein solches Gesetz beschließe, ist überhaupt einer da, der es nachher ausführen kann.
Was macht das mit einer Gesellschaft auf einer psychologischen Ebene, Herr Palmer? Mir ist neulich ein Interview von Ihnen aufgefallen, im Handelsblatt, glaube ich, war es. Sehr, sehr gutes Interview, wo Sie sagen, wenn Leistungsträger das Gefühl haben, sie müssen nur noch bezahlen, die sozusagen die klassische deutsche Mitte dieser Gesellschaft, und dann aber das Gefühl haben, es gibt vom Staat immer weniger Leistung dafür, dann wird es irgendwann schwierig, dann kippt da was. Was haben Sie da genau im Kopf?
Oder die Leistung wird immer schlechter. Ich kriege keinen Kita-Platz, beide berufstätig und müssen ein Jahr lang irgendwie überbrücken mit Großeltern, die vielleicht glücklicherweise am Ort sind. Natürlich macht es was mit den Leuten, wenn der Staat nicht mehr liefert. Machen wir uns nichts vor. Die Demokratie ist in Deutschland einigermaßen gefestigt. Aber das kommt auch daher, dass es uns wirtschaftlich immer gut ging. Und wenn dieser Staat nicht mehr liefert, dann ist bei vielen es nicht weit zu sagen, dann mache ich halt mal mein Kreuz bei einer extremen anderen, denen, die sagen, dass sie das irgendwie alles viel besser machen. Und ich würde gerne auf das Brombeergestrüpp dann nochmal zurückkommen. Das ist ein schönes Bild von unserem Ministerpräsident. Also ich habe jeden Tag an allen Händen Schrammen von diesen Dornen am Brombeergestrüpp. Dinge, die demotivierend sind, die mich aufregen, wo ich sinnlos Arbeitszeit von meinen Mitarbeitern verbrate.
Beispiel?
Und nichts dran ändern kann.
Beispiel?
Ja, also zum Beispiel, wenn Sie einen Fuhrpark haben, dann müssen Sie jedes Jahr Ihre Beschäftigten einmal zur Schulung schicken, damit die auch wissen, wie mein Auto bedient und wissen, wo der Blinker ist. Und wenn es ein Elektroauto ist, brauchen sie noch eine Sonderschulung. Ja, Leute, wer einen Führerschein hat, kann doch ein Auto benutzen. Warum muss jetzt die Unfallverhütungsvorschrift, die fragen mich, was mache ich da? Das ist doch sinnlose Arbeitszeit, könnte ich was tun? Ja, warum muss ich da jetzt hin? Oder neuerdings läuft jedes Jahr einer rum und guckt alle Ladegeräte an, ob die nicht morgen explodieren. Als ob man das sehen würde. Ja? Also es gibt Landräte oder Oberbürger sagen, es kommt mir nicht in Frage, dass da...
Jetzt sowas
natürlich,
Sie?
Es gibt eine neue Forschung. Ich habe gesagt, bleib mir fort. Ich erfülle diese Pflicht jetzt einfach nicht mehr. Und so muss ja jeder Mittelständler mittlerweile eigentlich sagen, ich guck, welche Pflichten ich irgendwie von mir fernhalte. Ich kann eh nicht mehr alle überblicken und es kommt immer noch eine obendrauf. Und das ist einfach so viel vertane Lebenszeit. Und wir brauchen die Leute doch dringend in den produktiven Arbeiten. Wir können uns diesen ganzen bürokratischen Schwachsinn einfach nicht mehr leisten, weil wir die Leute nicht haben, um den Quatsch zu lesen.
Ich will gerade ein Beispiel ergänzen, weil es im Moment mein Lieblingsbeispiel ist, das Einweg-Kunststoff-Fondsgesetz. Ein Gesetz, das der Bundestag vor nicht allzu langer Zeit beschlossen hat, das eigentlich ein guter Ausgangspunkt hat. Also Einweg-Kunststoffartikel, Plastiktüten, Verpackungsmaterial, Luftballons, Zigarettenkippen und anderes, die Einweg eben auch gerne auf den Boden fallen, entsorgt werden müssen. Da sollen die Hersteller jetzt einzahlen in einen Fonds und diejenigen, die es einsammeln müssen, also unter anderem Städte und Gemeinden und Landkreise, sollen aus diesem Fonds Geld kriegen. Etwa 2 Euro pro Einwohner ist da zu erwarten. Dafür muss man sich registrieren lassen bei einem sehr umständlichen Portal. Man muss einen Registrierungsbescheid abwarten. Dann muss man digital, so weit sind wir schon, digital dort die Zahl der Papierkörbe, die Zahl der Sinkkästen, die Meter der gereinigten Straßen, die Quadratmeter der gereinigten Plätze, die eingesetzten Mitarbeiterstunden dokumentieren. Ich weiß etwas, um nachher 2 Euro pro Einwohner zu kriegen. Welches kranke Hirn denkt sich sowas aus? Also warum kann man nicht einfach diese 2 Euro pro Einwohner auskehren und gut ist es?
Ja. Ich hab in Ihrem Buch eine schöne Geschichte gelesen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wie kann das sein, dass man da so unterschiedliche Ansätze hat? Wenn man in Deutschland auf Bahnhöfen versucht, ja, Barrierefreiheit zu gewährleisten, dann ist offensichtlich einem Menschen im Rollstuhl maximal 6% Steigerung, ja, Steigung zuzumuten. In der Schweiz sind es 10. Was einen gewissen Sinn macht, wenn man sagt, die sind ja bergaffin, ja, die kennen sich aus mit steilen Hängen. Aber diese 6% Steigung, die führen ja zu einer Konsequenz auch deswegen, weil man sagt, alle wie viele Meter braucht man?
Alle 10 Meter braucht man ein ebenes Podest.
Zum Rasten, wenn man müde ist.
Zum Ausruhen, ja. Und dadurch wird die Rampe immer länger.
Wie lange wird dann so eine Rampe?
Also nehmen wir mal den Bahnhof, da ist das relevant. Ja. Im Bahnhof haben quasi alle Schweizer Bahnhöfe sind 10% Rampe. Die ist einfach anstelle der früheren Treppe eingebaut worden. Ein bisschen ausfräsen, Rampe rein, ist super, weil der Aufzug ist ja immer kaputt, wenn du ihn brauchst. Du verpasst immer den Anschluss, weil 5 andere vor dir auch drin fahren wollen, obwohl sie es eigentlich nicht müssten. Also auch für die, die es wirklich brauchen, keine gute Lösung. Mhm. Die Rampe ist immer verfügbar, es klappt immer alles bestens. Aber sie ist halt in der Schweiz 10%. Und das heißt, Steigung, man kann sie mit 30 Meter Länge unterbringen, bis so eine Unterführung in 3 Meter Tiefe erreicht ist. In Deutschland ist die gleiche Rampe 90 Meter lang. Das heißt, die läuft erstmal in die eine Richtung und dann wieder zurück. 90 Meter, sonst kriegen sie gar nicht unter. Und es ist klar, die meisten Bahnsteige sind dafür zu klein. Das heißt, die Rampen passen mit deutschen Vorschriften gar nicht in den Bahnhof. Also wird immer der Aufzug gebaut mit immensen Betriebskosten und den ständigen Problemen, die man hat, dass er ihn nicht benutzen kann. Wenn man ihn gerade wirklich braucht, dann darf der Behinderte sich dann wieder hochtragen lassen, die Treppe, während die Rampe nie kaputt gehen kann. Das ist ein ganz typisches Beispiel für maximale Standards einfordern. Wir machen das auch in Pflegeheimen. Da darf jetzt nicht mehr ein Pflegeheim weiterbetrieben werden, wenn das Bad nicht behindertengerecht ist. Reißen wir lieber alle ab, bauen neu. Ergebnis: in der Schweiz sind alle Bahnhöfe behindertengerecht erreichbar. In Deutschland sind auch selbst große Umsteigebahnhöfe wie Blochingen oder Esslingen oder Bad Cannstatt, Strecke aus Tübingen, immer noch nicht barrierefrei erschlossen, weil das, was man machen müsste, so teuer ist und so viel Platz braucht, dass es gar nicht reinpasst. Das heißt, Ergebnis: auf dem Papier habe ich überall die perfekte Lösung, höchster Anspruch. In der Wirklichkeit muss ich mich als Rollstuhlfahrer hochtragen lassen. Und das Schlimme daran ist, dass das seit Jahrzehnten sichtbar ist, dass man es wissen kann und dass alle Praktiker es sagen. Und am Ende, wenn du mit den Leuten die Verantwortung dafür tragen sprichst, sagen die, ja, irgendwie stimmt das schon. Aber das kann man den Behindertenverbänden dann nicht erklären. Und wie stehe ich da in der Öffentlichkeit an? Da bin ich ein Behindertenfeind. Dass man sich nicht mit den wirklichen Folgen des Handelns befasst, sondern sich zufrieden gibt, dass die Vorschrift schön aussieht. Und das geht durch alle Lebensbereiche durch. Das ist wirklich
Obwohl wir uns jedes Mal gegenseitig versprechen, machen wir jetzt weniger, machen wir einfacher, bauen wir ab. Ich erinnere mich an einer der letzten Sendungen, haben Sie hier vom Ziegenmelker.
Ja, das ist gelöst, aber nur dank Ihnen.
Ja, genau. Und wir sind die Kollegen aus der Redaktion, die haben das alles nochmal genau gescannt. Da geht es um einen sehr, sehr seltenen Vogel. Ne? Das ist der Vogel, um den es geht. Ja. Und der wurde länger nicht gesehen, aber es bestand die Möglichkeit, dass er theoretisch dort in der Nähe ist. Ging um die Erweiterung, glaube ich, des Klinikums.
War ausgestorben an der Stelle. Das Universitätsklinikum kann nur dort erweitert werden. Jetzt gibt es 2 gute Nachrichten. Erstens, im Koalitionsvertrag steht drin, und was wird gemacht, dass künftig sowas wie eine Uniklinik besondere Rechte im Baurecht bekommt. Weil bisher wird es behandelt wie eine Geschirrhütte. Uniklinik, Geschirrhütte, gleiche Rechtslage.
Das ist die Uniklinik hier, ne?
Das ist die Uniklinik.
Wichtig für die Stadt.
So, wenn man die erweitern will.
Spitzenmedizin und so weiter ist jetzt nicht irgendeine Klinik.
Leuchtet jedem ein, dass das irgendwas Besonderes ist und nicht eine Geschirrhütte. Da steht im Koalitionsvertrag drin, das soll Sonderrechte bekommen. Das ist schon mal gut. Und die zweite gute Nachricht ist, ich saß hier bei Ihnen mit der Bundesbauministerin.
Ich lese mal vor.
Ja, Frau Galwitz.
Clara Galwitz saß hier. So, pass auf. Es schreibt dazu in diesem Buch. Ich habe erst Ministerpräsidenten angeschrieben, ob sie noch ganz Bacher sind.
Ja.
Als dann immer noch nichts in Bewegung kam, bin ich zu Markus Lanz. Ohne Markus Lanz kannst du solche Sachen auch nicht mehr lösen. Doch es kann ja nicht jeder Oberbürgermeister mit solchen Problemen nach Hamburg ins Fernsehen gehen. Das macht einen wirklich wahnsinnig.
Ja, das heißt, für Sie, aber es stimmt trotzdem.
Ja, Frau
Geiwitz hat den Regierungspräsidenten so lange gemartert, bis er gesagt hat, ich nehme das jetzt ins Kreuz. Der Bau wird jetzt,
ist ja eine sehr pragmatische Frau. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das heißt, so auf dem direkten Weg hat das dann funktioniert.
Ja, irgendwann ging es dann doch.
Herr Schmidt,
Sie wollen ja noch ein paar Beispiele für überbordene Bürokratie.
Ja.
Und ich habe seinerzeit 2019 aus dem Städtebauförderprogramm ein Programm übernommen, Umbau Bahnhofsumfeld West bei uns in Heide. So, dann wir müssen ja uns auf Förderprogramme bewerben, weil wir sind ja strukturell unterfinanziert. Also müssen wir irgendwo Gelder herbekommen. Wir bewerben uns. Das dauert eine verdammt lange Zeit, um sich dort zu bewerben. Dann geht es durch alle Gremien. Man bekommt ein Büro, erarbeitet das mit einem. Dann hat man ganzen Flächennutzungsplan, alles aufgestellt, alles gebaut. Und dann stellen wir fest, ja, aber so sieht's doch vor Ort gar nicht aus. Also da kam ich dann ins Amt. Die Straße gehört uns doch gar nicht. Wie können wir die dann da reinplanen? Ein Gebäude war mittlerweile abrissfähig. Und das war aber in der Planung als erhaltenswürdig. So, ja, wir müssen das umändern. Ja gut, dann machen wir das. Dann können wir fertig sein. Ja, das dauert jetzt 2, 3, 4 Jahre. Hat es dann auch gedauert. Deswegen haben wir mit einem Teil angefangen. Und wir haben das aufgestückelt in 3 Teile. Und da fehlt uns so ein bisschen auf der kommunalen Ebene das Vertrauen. Das ist doch unsere Stadt, das ist doch unsere Gemeinde. Ja. Wir kennen doch
die Verhältnisse vor Ort.
Und wenn die Straße, wenn wir die nicht überplanen können, dann fällt uns doch was Schlaues anderes ein, wie wir das hinbekommen. Da muss man uns doch mal vertrauen, dass es gewisse Abweichungen geben kann. Die Dokumentationspflichten, die damit einhergehen, die jedes Jahr wieder von neuem. Also was da, wenn ich das in Summe sehe an was das an Mitarbeitenden bindet. Und was draußen ankommt, ist ja, ihr kriegt das nicht auf die Reihe.
Genau. Noch besser, ich habe heute einen Förderbescheid bekommen, wo drin steht, ich solle bitte beachten, dass nach Paragraph so und so irgendwas die Entgegennahme dieser Landesförderung für Schulraumbau strafbarer Subventionsbetrug sein könne. Darauf müsse ich achten. Ja, liebe Leute, kann das wahr sein? Muss ich mir als Oberbürgermeister in den Bescheid reinschreiben lassen, wenn ich Geld für eine Schule nehme, dass das eine strafbare Handlung sein kann? Das ist doch vollkommen irre.
Und auch vollkommen klar.
Ja. Deshalb heißt das klare Ziel, wir wollen eine aufgabenangemessene, nachhaltige Grundfinanzierung bei uns durch eine deutliche Erhöhung der Umsatzsteueranteile aus 2% nach 6%. Und dann könnte man auf viele Förderprogramme schlicht verzichten, weil wir das Geld vor Ort am sinnvollsten, am zielgerichtesten, am effizientesten einsetzen können. Da wäre ganz viel Bürokratieabbau allein auf dem Weg erzielbar. Und man müsste nicht irgendwelche Beantragungsrituale, Dokumentationspflichten, Berichte, Nachprüfungen oder sonst was über sich ergehen lassen, sondern könnte einfach das Geld so einsetzen, wie es gebraucht
wird. Sie hatten ja vorhin den Satz dort, das war, glaube ich, Seite 114, Koalitionsvertrag, kennen wir ja alle.
Und, auswendig gelernt.
Nee, natürlich.
Ja.
Über die Fördergelder hinaus. Also wir sind derzeit strukturell unterfinanziert und wir werden das nicht mit weiteren Fördermitteln hinbekommen. Einmal umgekehrt gedacht. Also in Schleswig-Holstein haben Sie jetzt noch, nehmen Sie den Anteil der Städtebauförderung vorab aus der Finanzausgleichsmasse, die eigentlich den Kommunen sowieso zusteht, um noch ein bisschen Geld zu sparen. Wir können das ja mal umgekehrt denken. Also man könnte ja mal sagen, wir Kommunen nehmen uns doch, wir bedienen uns vorab aus der Masse, die wir erwirtschaftet haben, und den Rest bekommt dann das Land oder der Bund. Und also das fehlt einfach. Wir müssen das wirklich langfristig auf ganz andere Füße stellen.
Einfach den Staat wieder von unten denken, weil er doch auch unten auf der kommunalen Ebene lebt.
Passiert.
Da ist doch die Lebenswirklichkeit.
Genau, ich habe weniger Misstrauen. Irgendwo ist ein Misstrauen entstanden, dass jeder irgendwas veruntreuen will. Und jeder will kontrollieren. Wenn wir Förderanträge stellen, dann wir können es fast gar nicht mehr, weil wir gar keine Fachkräfte mehr haben in unserer Verwaltung, die Förderanträge stellen. Aber wenn wir dann Fördergelder bekommen, brauchen wir mehr Leute, die abzurechnen, als dass wir Geld kriegen, so langsam. Wir hatten das auch bei unserer Hochstraße, die ich kurzfristig abreißen musste.
Vergaberecht. Wenn Sie das Geld dann endlich haben, haben Sie die Leute nicht, die es dann bauen oder die Kita dann irgendwann aus dem Boden stampfen. Ich würde Sie gerne alle zum Schluss und vielleicht mit Ihnen beginnen, Frau Steindruck, noch mal fragen. Was macht das sozusagen mit der Arbeit an dieser politischen Basis für jemanden wie Sie? Ich meine, Sie sind nach wie vielen Jahren? 27 aus der SPD ausgetreten? 27 Jahre. Sie treten nicht nochmal an als Oberbürgermeisterin, weil Sie sagen, das tut mich nicht an. Sie beschreiben, dass Sie Phasen hatten, in denen Sie sich kaum alleine aus dem Haus getraut haben. Also das Misstrauen, von dem Sie hier gerade sprechen, das gibt's dann offenbar nicht nur sozusagen auf einer politischen Ebene, Bund, Land, Kommune, sondern das gibt's auch und massiv offensichtlich Bürger, politische Entscheidungsträger. Das heißt, was ist da schon verrutscht und wie gefährlich kann das werden?
Also ich bin angetreten, weil ich gesagt habe, Oberbürgermeister ist der schönste Job der Welt. Das ist auch so, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Aber die Rahmenbedingungen sind verrutscht. Tatsächlich, wenn eine Stadt das Geld kriegt, das sie braucht, um ihre Leistungen zu erfüllen, dann macht das auch Spaß, wenn ich die Chance habe, was zu entwickeln. Ja. Mhm. Aber bei uns in Ludwigshafen, bist du arm, bleibst du arm. Das, so fühle ich mich im Moment. Und ich höre nicht auf, weil ich keine Lust mehr habe. Ich bin auch nicht aus der SPD ausgetreten, weil ich plötzlich Grundwerte über Bord geworfen habe. Dass meine Art von Protest zu zeigen, es geht so nicht weiter. Es kann nicht sein, weil dass wir in den Kommunen vor Ort, die Menschen schimpfen mit mir, wenn ich Schwimmbad schließen muss.
Die
Menschen sind einfach
alleine
sauer auf uns. Ja. Das war die Corona-Zeit, die war ein bisschen schwieriger. Im Moment freuen sich die Menschen, wenn sie mich sehen. Sie sehen mich als unabhängige, engagierte, für die Stadt kämpfende Oberbürgermeisterin. Mhm. Und das mache ich auch bis zum letzten Tag. Da geht man zu Lanz. Ja, ich will gehört werden, genauso wie die Kolleginnen und Kollegen, dass dieses Umdenken, der Koalitionsvertrag hat ein Einsehen. Handeln, handelt endlich und gebt uns, die wir hier vor Ort die Investitionen machen müssen. Hier sind die Menschen sauer auf Politik.
Genau. Es ist dann sehr pauschal, ganz schnell die Politik.
Die sich nicht mehr über Wasser halten können. Alles wird teurer und ich muss die Zuschüsse kürzen. Die Straßen, die Schulen, Kindergärten, Lebensqualität vor Ort leidet, aber die Menschen leben vor Ort. Dann kommen Gesetze von irgendwo, Bund, Land, die sagen, ihr macht mal. Und dann, wenn wir nicht machen, heißt es ja, ihr habt das schlecht gemacht. Die Schuld wird auch nach unten abgewälzt. Und das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Und da muss ein Umdenken erfolgen. Gute Gesetze aus Berlin, aus Mainz, sehr gerne. Gebt uns das Geld dafür und die Leute, dass wir das umsetzen können.
Herr Brüttel, was würden Sie sagen, was ist da schon verrutscht? Ich meine, Demokratien, um es jetzt mal ein bisschen größer zu machen, die sterben ja heute nicht mehr unbedingt irgendwie mit dem großen gewaltsamen Akt, dass man irgendwie das Militär rauskommt und gegen den Staatschef putscht oder ihn sogar umbringt oder was auch immer, Dinge, die in Lateinamerika lange Zeit passiert sind. Sondern Demokratien sterben ja heute leise an der Wahlurne. Das kriegen wir gar nicht so richtig mit. Was ist da schon verrutscht? Was würden Sie sagen?
Also ich glaube, es ist vor allem der Blickwinkel verrutscht. Der Blickwinkel dahingehend, wo die Dinge am Ende des Tages aufschlagen, wo sie zu lösen sind, wo sie auch gelöst werden. Deswegen nochmal, die kommunale Ebene hat in den letzten Jahren wirklich vielfach bewiesen, dass sie auch große Herausforderungen meistern kann. Ob das Flüchtlingsströme waren, ob es eine Pandemie gewesen ist, ob das die Folgen des Ukraine-Kriegs war. Und trotzdem begegnet uns die Politik immer mit einem Grundmisstrauen. Ich würde mir umgekehrt viel mehr Vertrauen wünschen, weil ich glaube, wir haben es wirklich verdient. Und ich brenne auch nach wie vor dafür, tatsächlich nicht den Untergang des christlichen Abendlandes herbeizubeschwören, sondern ihn jeden Tag zu verhindern. Das wird auch weiterhin so bleiben. Und es gibt eine berühmte Szene einer Heldin meiner eigenen Kindheit aus dem letzten Jahrtausend, allerdings Pippi Langstrumpf. Da gucken Tommy und Annika sorgenvoll zum Himmel und sagen, der Wind oder der Sturm wird immer stärker. Und Pippi Langstrumpf sagt, macht nichts, ich auch. Und genau das ist ein Stück weit meine Grundeinstellung. Ich glaube, wir müssen wirklich kämpfen. Und ich hoffe, dass wir bei der neuen Bundesregierung eine Chance haben, dafür die kommunale Seite tatsächlich das zu bekommen, was wir brauchen, was die Menschen vor allen Dingen brauchen. Die beste Antwort auf radikale, extremistische, demokratiefeindliche Parteien ist eine gute Politik, die von den Menschen wieder als solche akzeptiert wird. Und daran müssen wir arbeiten, dafür will ich kämpfen.
Sehen Sie auch so, Herr Palmer, Sie sagen, das klingt alles so defätistisch, aber in Wahrheit ist es gar nicht so dramatisch, wenn wir ein paar Dinge jetzt verändern.
Weil wir sind immer noch eines der wirtschaftsstärksten Länder der Welt.
Also die größte Volkswirtschaft
der Welt. Daher soll man jetzt auch nicht den Untergang beschreien, das stimmt schon. Aber den Ernst der Lage erstmal deutlich zu machen, ist die Voraussetzung für Reaktionen. Es gibt Hinweise im Koalitionsvertrag, dass da was verstanden worden sein könnte. Das Thema Vertrauen in die untere Ebene finde ich auch zentral. Da mir klar ist, dass wir erstmal das Geld nicht haben, das Ludwigshafen dringend bräuchte, weil die oberen Ebenen es ja auch nicht haben, ist aus meiner Sicht zentral zwei Dinge, nämlich erstens die Wirtschaft muss mit der Flott gemacht werden, Arbeit muss sich lohnen, wir müssen mehr arbeiten, müssen gucken, dass das Bruttoinlandsprodukt gesteigert wird, schaffe Häuslebauer. Und für uns auf der kommunalen Ebene ist Beinfreiheit das zentrale Thema. Das Vertrauen in uns, wir sind demokratisch legitimiert, dass die das schon recht machen und dass man uns die Möglichkeit gibt, es billiger und besser zu machen, als man sich das in der Amtsstube im fernen Berlin vielleicht ausgedacht hat. Das wäre für mich der zentrale Punkt. Wir brauchen brauchen solche Öffnungsklauseln. Es gibt sogar einen Experimentiergesetzvorschlag im Koalitionsvertrag. Bin gespannt, was da drin stehen wird. Das wäre für mich der zentrale Schlüssel, um das Land wieder flott zu machen, dass wir schneller sind, pragmatischer, einfacher, lösungsorientierter und nicht nur Dokumentationspflichten erfüllen. Das ist also für mich der Punkt.
Damit ist klar, wo die Reise hingehen soll. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Das war ein wirklich spannender Austausch mit Leuten, die es am Ende zu machen haben, die darüber entscheiden, ob Politik funktioniert in diesem Land oder ob sie nicht funktioniert. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.